Grüß Gott auf Radio Horeb in Deutschland und auf Radio Maria in Österreich, sagt Ihnen Leon Bichler. Für eine bessere Verständigung gibt es ja zahlreiche Ratgeber und Wörterbücher. Egal, ob es um Jugendsprache, Bayerisch oder um eine nationale Fremdsprache wie etwa Italienisch geht. Diverse Literatur kann hier helfen, die anderen besser zu verstehen. Was jedoch, wenn man zum Beispiel als katholischer Christ auch gerne einmal die Auffassung protestantischer oder freikirchlicher Christen zu einem speziellen Thema erfahren will. Darauf haben wir im letzten halben Jahr eine Antwort gegeben mit der Ausstrahlung der Serie Katholisch als Fremdsprache, einander verstehen, gemeinsam vorwärts gehen, die nach dem gleichnamigen Buch von Dr. Johannes Hartl, dem Gründer des Gebetshauses in Augsburg, und von dem auf Radio Horeb ebenfalls bestens bekannten Schweizer Pfarrer Leo Tanner benannt ist. Beide Autoren stehen heute im Laufe der Sendung für ihre Fragen rund um konfessionelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur Verfügung. Und vorab darf ich die beiden jetzt ganz herzlich in der Sendung begrüßen. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Hartl und Pfarrer Tanner.
Hallo. Ja, herzlichen Gruß auch aus der
Schweiz. Dr. Hartl. Grüß Gott, hallo.
Hallo, grüß Gott.
Dr. Hartl, gleich zunächst an Sie mal die Frage. Was gab denn den Anlass, dass Sie beide dieses Buch verfasst haben und was wollen Sie mit dem Format Katholisch als Fremdsprache bezwecken?
Also zunächst war die Idee des Buches tatsächlich eine Idee von Leo Tanner. Die Vorträge gab es vorher schon und ist eben, ich habe das Vorrecht, so sowohl in katholischen als auch in freikirchlichen evangelischen Kreisen unterwegs zu sein und auch bei uns im Gebetshaus sind ja Christen unterschiedlicher Konfessionen. Und da ist mir einfach bewusst geworden, dass häufig noch gar nicht einmal der Punkt ist, dass man unterschiedlicher Meinung ist, das vielleicht auch, aber oft schon nicht mal genau weiß, was meint er eigentlich. Und so kam mir, in meinem Germanistikstudium gab es ein Fach Deutsch als Fremdsprache, so kam mir der Titel Katholisch als Fremdsprache, dass häufig wirklich diese unterschiedlichen Konfessionen wie eine fremde Sprache sind, da kam mir einfach der Wunsch beizutragen zu einem echten Austausch. Ich glaube, tatsächliche Ökumene beginnt da, wo man erstmal weiß, wo der andere steht. Und dann war es wirklich Verdienst maßgeblich von Leo Tanner, dass daraus ein Buch mit vielen weiteren Details und viel Anhang geworden ist.
Pfarrer Tanner, welche Themenblöcke umfasst das Buch und die gleichnamige Lehrserie Katholisch als Fremdsprache, die beide auf gebetshaus.org auch bezogen werden können? Und welches Thema war Ihnen persönlich dabei am meisten ein Herzensanliegen, es zu behandeln?
Vielleicht kurz zur Geschichte, was mich bewegt hat, dieses Buch zu schreiben. Ich gebe schon seit 29 Jahren Glaubenskurs, also wo ich die Menschen hinführe zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und da bin ich immer wieder auf Menschen gestoßen, sei es katholische Gläubige oder auch evangelische, freikirchliche Gläubige, die sehr viele Fragen hatten rund ums Katholischsein. Und ich habe selber schon in der Richtung einiges veröffentlicht gehabt. Und als ich dann diese Vorträge von Dr. Johannes Hartl gehört habe, da ist mein Herz einfach aufgesprungen und ich habe mich so sehr gefreut über die vielen Ergänzungen, auch teilweise für mich neue Aspekte. Und da ist mir der Gedanke gekommen, wir könnten vielleicht das gemeinsam in einem Buch auch schreiben. Die vier Hauptaspekte, jetzt um auf Ihre Frage einzugehen. Der erste Aspekt ist überhaupt einmal aus der Geschichte zu verstehen. Jeder Mensch entwickelt sich, alle Ereignisse haben eine Geschichte. Und wenn man die Geschichte des Christentums verstehen kann, dann kann man auch viel besser auch die einzelnen Konfessionen oder die einzelnen Denominationen verstehen von den Ursprüngen her. Das zweite war dann mehr so die theologische Frage, gibt es eine Kirche oder viele Kirche, auch ein Stück weit das katholische Verständnis, auch das vorkatholische und so weiter, was das meint. Dritte Teil waren die Fragen der Sakramente. Sakramente, die ja als Zeichen des Bundes bereits im Alten Testament eine sehr, sehr große Rolle spielen, die Sakramente kurz auch erklärt. Und der vierte Teil dass so ein Stück weit typisch katholischer Teil, den wir formuliert haben, die Wolke der Zeugen, die Frage der heiligen Verehrung und in diesem Zusammenhang besonders natürlich auch die Frage nach Maria. Und dann gab es noch einen Anhang, wo ich vor allem Themen, die ich bereits ein Stück weit früher erarbeitet hatte, hier einfügen konnte, so zum Thema Papst, zum Thema Zölibat, auch zur Frage des Kommunionsempfangs, des Eucharistieverständnisses, auch eine Frage des Fegfeuers, die immer wieder auf viele Diskussionen hervorruft, und natürlich auch nochmal die Frage nach Maria und ihrer Sichtweise von der katholischen Kirche im Plan Gottes.
Um da schon mal etwas vorweg nachzuhaken, wie ist denn das Thema des nächsten Lebens und von Himmel, Hölle und Fegefeuer bei Ihnen behandelt worden? Welche Antworten haben Sie für diese schwierigen Themen dort, jetzt um es mal knapp zu skizzieren, erarbeitet?
Also diese Fragen sind in diesem Buch jetzt nur am Rande beantwortet, weil sie eigentlich von der Schrift her sehr, sehr eindeutig sind. Von der Schrift her und von der Botschaft Jesu ist an und für sich klar, dass am Ende unseres Lebens das Gericht kommt. Jesus Christus ist der Richter, das bekennen wir auch im Glaubensbekenntnis auch. Und dass je nachdem, wie ein Mensch gelebt hat, wie er seine Beziehung zu Jesus Christus und auch aufs innere Hören des Gewissens ist, wird die Entscheidung so oder so sein. Aber Christus ist gekommen, um uns zu Gott in den Himmel zu führen. Und für Menschen, die grundsätzlich sich für Jesus entschieden haben oder für die Gehorsam der Stimme des Gewissens gegenüber, aber nicht den ganzen Heiligungsweg gehen konnten, da ist dann der sogenannte Fegfeuer ein schmerzlicher und reiniger Aspekt dieses Gerichtes.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Leotanner, für diese Zusammenfassung zum Fegefeuer vor allem. Dr. Hartl, katholisch als Fremdsprache, befasst sich ja auch mit, je nach christlicher Konfession, unterschiedlichen Verständnisweisen von diversen, oft identischen Begriffen, wie etwa mit dem Begriff von Kirche. Warum ist es Ihrer Ansicht nach also so wichtig zu verstehen, was andere Christen jetzt darunter verstehen? Reicht es nicht, wenn ich selber weiß, was ich unter dem Begriff verstehe?
Ja, das reicht natürlich schon, wenn man das selber weiß, wenn man jetzt nicht irgendwie vorhat, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber wenn man vorhat, mit anderen Menschen oder anderen Christen ins Gespräch zu kommen, dann ist es sinnvoll zu wissen, was der andere mit dem Begriff meint. Und ich glaube, manche Diskussionen kann man sich dann sogar sparen, wenn man erstmal erkennt, dass das katholische Grundverständnis von Kirche ein anderes ist als das protestantische. Das ist zumindest meine These. Meine These ist, dass das protestantische stärker davon ausgeht, Menschen, die im Glauben sich um die Schrift oder um Jesus, der gegenwärtig ist, wo 2 oder 3 sich in seinem Namen versammelt, wie er sagt, eben zusammenkommen, dort entsteht Kirche. Also Kirche sehr stark als eine Gemeinschaft um Christus herum, die sich immer aktualisiert. So, das ist das stärker protestantische Bild. Das katholische Bild ist stärker das von einer institutionell gegründeten Kirche von Jesus, die dann über die Zeit hinweg eben auch als verfasste Größe mit apostolischer Sukzession und eben mit Ämtern, mit ganz bestimmten sogar mit einer Rechtsverfassung quer durch die Jahrhunderte weitergegeben wird und nach katholischer Definition es nur eine davon geben kann. Ne, das ist ja das, was das katholisch bedeutet, dass es die eine allumfassende Kirche ist. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Bilder von Kirche. Nicht leicht zu sagen, eins davon ist richtig, eins davon ist falsch. Also wie ich vorher schon gesagt habe, die Verständigung beginnt damit, wenn man erstmal erkennt, wir verwenden diese Begriffe leicht unterschiedlich.
Pfarrer Tanner, um jetzt da gleich auch noch mal ein bisschen tiefer zu gehen, wenn es um Kirche geht, bezüglich des Ämterverständnisses in den verschiedenen Konfessionen, würde mich interessieren, wo da die Unterschiede liegen. Können Sie das kurz zusammenfassen?
Zumindest in diesem einen Gedanken, wie bereits Dr. Johannes Harte gesagt hat, geht das katholische Ämterverständnis davon aus, dass Jesus hat seine Vollmacht den Aposteln weitergegeben und diese haben ihre Vollmacht Jesu den Bischöfen weitergegeben durch die Weihe, durch die Priester und das durch all diese Jahrhunderte hindurch. So gibt es eine Amtssukzession, die direkt auf Jesus hinzuführen ist. In den vor allem jetzt Kirchen, die aus der Reformation hervorkommen, bei der orthodoxen Kirche ist es wieder ein bisschen anders, aber bei den Kirchen, die aus der Reformation hervorgekommen sind, da ist diese Sukzession wie abgebrochen. Und da, wie Dr. Johannes Harter bereits erklärt hat, ist denn das Amt mehr von den Gläubigen zugesprochen worden? Wir erwägen dich zu diesem Amt, zu dieser Auftrag und wurde dann so ordiniert in diesen Dienst des Amtes eingeführt, während dem von der katholischen Kirche her das Amt von Bischöfen her weitervermittelt wurde und wird.
Dr. Hartl, und wie unterscheidet sich dann das Sakramentenverständnis in den unterschiedlichen christlichen Konfessionen? Das ist ja auch ein sehr zentrales Thema und das wird auch in Ihrem Werk Katholisch als Fremdsprache, das Sie zusammen mit Pfarrer Tanner entworfen haben, geschildert. Können Sie das kurz zusammenfassen?
Also zunächst gibt es natürlich ganz unterschiedliche christliche Konfessionen, die orthodoxen und dann die ganz unterschiedlichen Kirchen der Reformation. Schon zwischen Luther und Calvin gab es da gewichtige Unterschiede. Aber wenn man jetzt, also ich überzeichne, ja, der Gedanke des Realpräsentischen, also dass Gott tatsächlich in Materie Fleisch und Blut annimmt und dass er in menschlichen Handlungen, die Sakramente haben ja eine rituelle Form, also da macht ein Mensch etwas, dass Gott da verbindlich anfassbar wirkt. Das ist typisch katholisches Denken. Man könnte eigentlich sagen, das katholische Denken denkt die Inkarnation, die Menschwerdung, wie verlängert in die Kirche hinein. Also so, dass die Kirche heute aktiv, leibhaftig, gegenwärtig Jesus weit vermittelt an die Gläubigen. Das wäre die katholische Vorstellung. Die evangelische Vorstellung ist eine, wo der Akt des Glaubens noch stärker betont wird. Im Sinne von, zu sagen, der Herr ist übernatürlich und was wir Menschen tun, zieht Gott nicht vom Himmel runter, sondern es geschieht praktisch nur im Glauben. Also wenn ich an das Wort Gottes glaube, dann passiert etwas. Es ist weniger gebunden an zum Beispiel korrekte menschliche Vollzüge oder eine richtige Ämterfolge dessen, der diesem Sakrament vorsteht, sondern es ist stärker vom Glauben der Gläubigen abhängig. Und deswegen kommt insgesamt einfach den Sakramenten bedeutend, also zum einen gibt es weniger, es kommt ein bedeutend weniger großes Gewicht dem zu. Also im protestantischen Verständnis war immer der Glaube an das Wort Gottes das entscheidende Kriterium und das Kriterium, ob man dafür jetzt noch Sakramente hat oder nicht, ist weniger entscheidend. So werden die unterschiedlichen Verständnisse jetzt mal ganz grob skizziert.
Und welche Gründe haben die Konfessionen, um zu diesen unterschiedlichen Auffassungen zu kommen? Wie hat sich das entwickelt? Aus welchen Überzeugungen heraus?
Das ist vielleicht die Gretchenfrage schlechthin, ja. Also zum einen glaube ich, das ist jetzt mein allgemeines Statement, ich glaube, wenn die konfessionstrennenden Fragen theologisch leicht zu lösen wären, dann wären sie schon gelöst. Also jeder, der sagt, das ist ja ganz einfach, die Protestanten, die sehen es ja völlig falsch, oder andersrum, Protestanten sagen, die Katholiken, die müssen nur mal die Bibel lesen, das ist doch völlig klar, die haben jeweils die andere Sicht nicht klar verstanden, weil die Probleme sind in der Regel schon von Anfang an irgendwie da. Es ist ein gewisses Entweder-Oder. Was stimmt denn? Stimmt, dass der Glaube notwendig ist? Natürlich stimmt es. Und stimmt es aber, dass es trotzdem zum Beispiel ein klares Wort Jesu gibt? Tut dies zu meinem Gedächtnis, nehmt und esst, das ist mein Leib. Natürlich stimmt das auch. Mir scheint es fast, als wäre teilweise im Zuge der Reformation jeweils von beiden Seiten das Gegenteil noch erst recht umso stärker betont worden, sodass es teilweise zu einer noch weiteren Auseinanderentwicklung kam. So hatte Luther in etlichen Sachen ein Verständnis, das deutlich näher am heutigen Katholizismus ist, als das, wie die evangelischen Kirchen das 200 oder 300 Jahre später noch hatten. Also letztendlich muss man sagen, ich glaube, beide Konfessionen, wenn man nur von zwei ausgeht, ringen ernsthaft um die Treue zu dem, was authentisch ist. Die katholische Denkweise geht davon aus, dass es ein organisches Wachstum gab. Das heißt, dass sich in der Tradition der Kirche Sachen ausgeformt haben. Und evangelische Sicht geht von Anfang an davon aus, dass das eigentlich, ich überzeichne, dass das Eigentliche am Anfang war, also zurück zur Schrift, und dass seither es eher abgefallen ist. Und ganz konkret, die reformatorische Sicht kommt daher, dass Luther die Erfahrung gemacht hat, dass er in der Kirche damals alles Mögliche gelernt hat, aber zu einem persönlichen, ihn errettenden Glauben an die Güte und an die Gnade Gottes ist er in der katholischen Kirche nicht gekommen oder hat das offensichtlich da nicht gehört. Das heißt, das Hauptargument der Protestanten war das, ihr lieben Katholiken, bei allen Traditionen, das ist schön und gut, aber es gibt so gravierende Missstände in der Kirche, wir müssen da zurückgehen auf den Urtext. Und das ist grundsätzlich ein guter Impuls. Ob er richtig umgesetzt wurde in der Reformation, ist nochmal eine ganz andere Frage. Da würden Katholiken sagen, nein, da wurde das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Aber erstmal daher kommt die grundsätzliche Kluft oder grundsätzliche Differenz im Verständnis.
Pfarrer Tanner, an Sie mal die Frage, welche Differenz besteht denn dann eigentlich in der Gnadenlehre, also sprich zwischen katholischer und evangelischer Seite, wenn es um die Rechtfertigung des eigenen Lebens vor Gott geht?
Immer das ganz Einfache von der Praxis der Menschen anschaut, dann war lange Zeit in der katholischen Kirche vorherrschen, der Mensch wird gerettet durch eigene Leistungen, durch die guten Werke. Das kann man heute noch manchmal bei Beerdigungen hören. Also wenn der so viel Gutes getan hat, wenn der nicht in den Himmel kommt oder er hat den Himmel verdient, da ist so dieses Leistungsdenken vor Gott durch gute Werke im Zentrum. Rechtfertigung jetzt durch die Gnade Gottes, die Frage Martin Luther gebracht hat, sagt, der Mensch kann sich gar nicht selber richtig und gut machen, wie das Wort Rechtfertigung richtig gut machen aussieht, sondern es ist die Gnade Gottes und es geht darum, diese Gnade Gottes, diese Erlösung Jesu Christi sich zu öffnen und diese anzunehmen und zwar einfach durch einen reinen Akt des Glaubens, des Vertrauens. Ich vertraue dieser Gnade, diesem Kreuzesgeschehen Jesu Christi mein Leben an. Ich öffne es, und dass seine Gnade, sein Geist hereinkommen kann. Und aus diese beiden Sichtweisen sind jetzt eigentlich versöhnt worden, dadurch, dass auch jetzt die katholische Kirche mehr und mehr verstanden und das auch aufgenommen hat, dass wir als Luther eigentlich recht haben. Wir werden nur gerechtfertigt durch die Gnade, durch die Erlösung Jesu Christi. Jedoch sind die Werke nicht nebensächlich, sondern die Werke fließen aus dieser Gnade heraus. Und ob ich diese Gnade angenommen und mich dieser Gnade geöffnet habe, das zeigt sich gerade darin, an den Werken, die ich tue, an der Art und Weise, wie ich lebe. Oder wie es Paulus einmal formuliert hat, es kommt darauf an, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam wird.
Aber wenn jetzt gerade auch die Werke und diesen vorgelagert der gute Wille zu den guten Werken Gnade ist, ist dann nicht alles Gnade und ist dann der freie Wille des Menschen nicht total unterwandert? Also Augustinus hat ja in seiner Rechtfertigungslehre hier auch Schwierigkeiten gehabt an dieser Stelle. Und was würden Sie auf diese doch sehr schwierige Frage antworten?
Ganz spontan wüsste ich nicht, was ich darauf antworten würde, weil ich glaube, diese beiden, der gute Wille, die Bereitschaft, aber auch dann das Annehmen und das sich entscheiden für diesen Weg, der Wille des Menschen und die Gnade, die gehen da Hand in Hand. Und ich bin Seelsorger, ich habe es immer mit konkreten Menschen vor mir zu tun. Ich würde versuchen, in die Situation dieses Menschen hineinzuhören, wo hat die Gnade Gottes bei ihm bereits Wege, Schritte vorbereitet. Und was ist jetzt sein Teil, seine Entscheidung, um sich dieser Gnade ganz zu öffnen, damit sie mehr in seinem Leben Frucht bringt und mehr in seinem Leben wirksam wird.
Ja, vielen Dank für diese Erklärung zum Gnadenverständnis, Pfarrer Tanner. Dr. Hartl, angelehnt an die Gnadenlehre, man kann da durchaus eine Verbindung sehen, ist ja auch die Heiligenverehrung, besonders im Katholizismus, oder auch die Marienverehrung, Bilderverehrung und dergleichen. Im protestantischen Christentum sieht es da ja anders aus. Können Sie da mal die Entwicklungslinien und die Differenzen, aber auch Gemeinsamkeiten schildern?
Also erstmal, ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt der Protestanten oder zumindest jetzt mal oder Freikirchen oder so am sauersten abstößt, dass sie sagen würden, okay, du sollst zum Herrn einen Gott allein beten und auch diese optische Nähe häufig von zum Beispiel, was wir im Hinduismus sehen, wo eben Götterstatuen verehrt werden und dem, was man teilweise auch im Katholizismus oder gerade in südländischen Gegenden beobachten kann, das ist für sehr viele Protestanten schwer zu packen. Jetzt, immer wenn ich über das Thema spreche, schicke ich vor, dass ich glaube, dass es auch im Katholizismus oft eine Differenz gibt zwischen dem, was eigentlich gelehrt wird, und der Praxis. Also dem, was eigentlich gelehrt wird, wenn ich das einem Protestanten erkläre, kann er das meistens intuitiv nachvollziehen. Aber die Praxis sieht oft anders aus. Ich will das ausführen. Erstmal, die katholische Lehre ist die, dass es eine Gemeinschaft der Heiligen gibt. Damit sind gar nicht nur die Heiligen im Himmel gemeint, sondern wirklich auch die auf der Erde. Jetzt, wenn die Kirche eine Gemeinschaft ist aus den Gläubigen, die hier auf der Erde sind und der im Himmel sind, jetzt kann man fragen, warum soll das keine Gebetsgemeinschaft sein? Wenn die Kirche füreinander beten kann, wenn der Pfarrer Tanner für mich beten kann, warum soll er diese Fähigkeit für mich zu beten denn verlieren, wenn er im Himmel ist? Ja? Das ist die katholische Denkweise, dass eine Gebetsgemeinschaft ist. Jetzt die Falle darin oder wie in der Praxis es tatsächlich aber manchmal schon gelebt wird, gerade bei älteren Leuten kennt man das noch, oder eben gerade in südländischen Gegenden, dass Menschen tatsächlich zu Heiligen dann leichter Zugang finden als zu Jesus. Ich habe da schon sehr bizarre Sachen erlebt, ich möchte keine Beispiele nennen, aber wo man wirklich fragen kann, ist diese Christozentrik, diese Hinordnung auf Jesus Christus und wirklich auch diese, es gibt nur einen Gott, ja, und nur er rettet, ist das theologisch immer noch klar? Und da würde ich sagen, in der Praxis ist das nicht immer klar und deswegen ist da protestantische Kritik auch berechtigt. Jetzt kommt das große Aber, das Schöne und irgendwie das, irgendwie, was in meinen Augen auch sehr Sinn macht, ja, an diesem katholischen Verständnis, ist einfach die Sicht der Dinge, dass die Kirche überzeitlich ist. Wir haben die Kirche nicht erfunden und wir sind nicht die Ersten, die glauben, sondern wir sind in einer, wie der Hebräerbrief das mal nennt, im 12. Kapitel, wir sind umgeben von einer Wolke von Zeugen. Und die sind Vorbilder, die spornen an und gleichzeitig können die auch für uns beten. Ich glaube, so ein Heiligenverständnis, das ganz klar Jesus im Mittelpunkt hat, wo Gott ganz klar, Gott bleibt, der ist der einzige Gott. Alle Heiligen sind nur Menschen, es sind alles erschaffene Menschen. Aber so ein Verständnis von Heiligen, glaube ich, ließ es sich Protestanten leichter vermitteln. Und weil Sie jetzt gerade gesagt haben, wo es auch Näherungspunkte gibt, ich merke, dass ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass auch in der protestantischen Welt es bei vielen Menschen eine Sehnsucht gibt, ihr geistliches Erbe zu entdecken. Zum Beispiel über so Vorväter des Glaubens was zu lesen oder über Leute, die schon vor Jahrhunderten geglaubt haben, weil irgendwie irgendwas in uns sagt, dass wir sind nicht die Ersten, so wir haben da irgendwie eine Familiengeschichte. Ich glaube, da wäre ein Berührungspunkt, wo wir Katholiken diejenigen sind, die auch die Geschichte wachhalten und das Bewusstsein dafür wachhalten, dass wir Teil einer großen Familie sind.
Dies waren erste Eindrücke über die Lehrserie und das gleichnamige Buch »Katholisch als Fremdsprache, einander verstehen, gemeinsam vorwärts gehen« und zwar live geschildert von den Autoren Dr. Johannes Hartl und Leo Tanner. Und falls nun Sie zu Hause Fragen dazu haben, wie oder warum so manches in der jeweils anderen christlichen Konfession so ganz anders ist als in der eigenen, dann rufen Sie uns jetzt gerne an und stellen Sie Ihre Fragen an unsere beiden Experten live. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 517 008 008. Nach einem kurzen Lied sind wir gleich wieder für Sie da. Nach diesen entspannenden Melodien von den Piano Guys mit dem Titel Pepponi, das an Coldplays Lied Paradise angelehnt ist, heißt sie an diesem Freitagnachmittag Leon Bichler auf Radio Horeb. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der heutigen Sendung zu Katholisch als Fremdsprache. Dabei stehen Ihnen heute die Autoren Dr. Johannes Hartl und Pfarrer Leo Tanner Rede und Antwort. Wenn Sie sich schon immer einmal gefragt haben, wie so mancher Unterschied zwischen katholischem und protestantischem, freikirchlichem oder orthodoxem Christentum eigentlich zu erklären ist oder wie man damit umgehen soll, dann rufen Sie uns jetzt gerne an. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Jetzt haben wir auch schon eine erste Anruferin in der Leitung. Herzlich willkommen, Frau Schlürmann aus Frankfurt.
Ja, grüß Gott, Sie drei. Ich wollte eigentlich dem Johannes Hartl eine Frage stellen. Und zwar bin ich mit dem Katholischen sehr einverstanden. Ich höre ganz oft diese Sendung und auch dem Johannes Hartl seine Referentengeschichten. Also geht mir sehr ins Herz und spricht mir aus der Seele. Meine Eltern haben mich evangelisch getauft und ich habe mir ganz lange keine Gedanken gemacht darüber. Und aber immer mehr mitgekriegt, dass Jesus im Herz ist und zu mir aus dem Herz spricht und dass ich auch sein Duft rieche und alles, was auf der Mehrkonferenz geschehen ist, mir sehr wichtig geworden ist. Und aber meine Frage ist eigentlich, wo Jesus gesagt hat, auf dich, also Petrus, auf dich, du bist mein Fels, auf dich baue ich meine Kirche. Und dann wollte ich wissen, hat er da gesagt, du bist jetzt katholisch? Also das hört sich jetzt ein bisschen kindisch an, aber das ist einfach meine Frage.
Also die Stelle, die in Matthäus 16 steht, bekennt der Petrus, dass Jesus der Messias ist. Und dann antwortet Jesus, ich sage, du bist Petrus, Petra heißt griechisch Fels, also Petrus ist wie Felsenmann oder so, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Jetzt gibt es zwei Sichtweisen. Die protestantische Sichtweise, der auch etliche Katholiken folgen, sagen, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Damit ist gemeint dieses Bekenntnis, Petrus, das du gerade geäußert hast. Das wäre das protestantische Verständnis, dass sie sagen, Jesus baut seine Kirche nicht auf die Person Petrus, weil gerade der ist ja nicht zuverlässig, sondern verrät den Herrn nachher gleich, sondern das Bekenntnis, dass Jesus der Sohn ist, das ist die Grundlage der Kirche. Das katholische Verständnis wäre das zu sagen, Petrus war Haupt der Apostel und Jesus meint es tatsächlich so, hat ihm deswegen auch den Namen Petrus gegeben, dass er wirklich auf diese Person und dann darauf folgend auch auf das Papstamt die Kirche aufbaut. So wären die zwei unterschiedlichen Verständnisse. Jetzt können Sie mich fragen, was ich persönlich meine. Also ich glaube, dass beide Deutungen durchaus was vor sich haben und sich auch nicht unbedingt ausschließen, aber so kommen die unterschiedlichen Deutungsweisen zustande.
Ja, vielen Dank, Frau Schlürmann aus Frankfurt, für diese spannende und hier sehr zentrale Frage.
Hat mich aber leider gar nicht jetzt befriedigt, weil ich die Antwort, die ich wissen wollte, habe ich nicht bekommen.
Dann müssen Sie die Frage nochmal stellen.
Ja, also ich schätze Sie sehr, weil das, ich kann Ihnen auch vielleicht erklären, wie ich das meine. Also bei der Mehrkonferenz sind ja dann die Jugendlichen vorgegangen und die Evangelischen haben dann irgendwie die Hände oder was verschränkt und die Katholischen haben dann das Mahl eingenommen. Und da fand ich das so traurig, es hat mich so traurig gemacht. Ja, irgendwie so, vielleicht werfe ich auch alles auf den Haufen, aber mir geht es wirklich darum, das Katholische hat Jesus gesagt und du bist jetzt katholisch, darum geht es mir. Mir geht es nicht darum, katholisch oder evangelisch zu sein, weil das ist für mich nochmal ein Hintergrund.
Also alle Kirchen berufen sich auf Jesus und Jesus hat eine Kirche gegründet, ob man die schon katholisch nennen möchte, ja, letztendlich schon. Das heißt aber nicht, dass die Evangelischen sich nicht auch mit gutem Recht auf Jesus beziehen.
Je, je, je.
Ja, also zu dieser schwierigen Leitungsfrage, wenn es um das Petrusamt geht, kann man vielleicht auch noch bedenken, dass natürlich auch viele andere Stellen im Neuen Testament, außer jetzt diese berühmte Stelle von Matthäus 16, 16, du bist Simon Petrus, der Fels, auf den ich meine Kirche baue, für das Amt, ja, für das Leitungsamt Petri sprechen. Man denke da zum Beispiel dann an Jesus, als er auferstanden war und gesagt hat, Petrus, liebst du mich? Und dann hat er dreimal wieder gesagt, ja, ich liebe dich. Und dann hat Jesus geantwortet, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, weide meine Schafe und dergleichen. Und so gibt es viele Stellen, die schon zeigen, okay, da hat Petrus ganz klar wirklich Führung übernommen. Und da hat sich dann eben eine Sukzessionskette ergeben, die halt in der katholischen Kirche Bestand hat. Vielleicht ergänzend dazu zu Ihrer Frage, Frau Schlürmann. Vielen Dank. Aber jetzt haben wir auch noch Frau Fechler aus Ankum in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Dieses Petruswort, also das Wort an Petrus, du bist Petrus der Fels, auf diesem Fels, da sagen ja auch manche, das nur noch zu dieser Frage von der Dame, das ist später eingefügt worden. Ich hätte auch mal ganz gerne gewusst, ist da was dran, dass das nur später eingefügt worden ist und dass es nicht schon von vornherein von dem Evangelisten, bei dem Evangelisten war. Das ist so manchmal der Einwand. Glauben Sie jetzt auch, dass die Sukzession eigentlich, so hat es mir jetzt eine evangelische Pastorin gesagt, dass das jetzt so eigentlich der Trennungsgrund noch ist, nicht die Rechtfertigungslehre oder ja, die Sakramente. Von mir aus gesehen, es ist natürlich mehr. Ich denke, Sie verehren nicht Maria in der Weise, wie ich das jetzt von Kindheit an gewohnt bin. Und das macht mich so traurig. Oder eben die Heiligenverehrung, dann denken Sie auch noch, wir beten Maria an und solche. Es ist immer noch viel, es ist noch so viel falsche Vorstellungen sind da noch drin. Da wundert man sich manchmal, obwohl das eigentlich jetzt nicht mehr sein sollte. Aber diese Sukzessionsfrage ist doch etwas, was, also ich war in Naria und dann bin ich als Einzige da gewesen beim Wortgottesdienst mit einer evangelischen Pastorin und es war da so schön, ich bin nicht zum Abendmahl gegangen und dann hat sie das auch nicht eingefügt, komisch, ja, weil sie das dann auch nicht, und wir haben zusammen gesungen, wir beide nur, und wir haben uns unterhalten und sie hat dann auch noch gesagt, es hat mich jemand gefragt, ob ich den Rosenkranz beten kann, und ich konnte ihr so schön den Rosenkranz erklären, sodass sie wusste, sodass sie dann ja, sich vorstellen konnte, in welcher Weise man das tun kann. Es ist eben nicht nur ein hintereinander Aufsagen von Gebeten, sondern dass die Heilige Schrift eigentlich dahinter steht. Und ich fand das also wunderbar, das Gespräch. Aber sie meinte auch, dass jetzt eigentlich wohl, eben wie ich spürte, diese Sukzessionfrage, doch dass der Haupttrennungsgrund so ungefähr ist. Kann das sein?
Also zunächst zu der Einfügungsgeschichte. Fast alle Theorien, dass irgendwas in die Bibel später eingefügt worden sind große Spekulationen, die sich also vom Textbeleg, also von den Handschriften her, nicht beweisen lassen. Und ich persönlich glaube, dass der Heilige Geist schon wusste, was er tat. Und ich glaube, dass wir mit dem jetzt vorliegenden Endtext arbeiten dürfen. So, das mal als Vorrede. Zu Ihrer Frage, ob die apostolische Sukzession der eigentliche Haupttrennungsgrund ist. Ich glaube, dass es in die richtige Richtung geht, ja. Ich glaube, ja. Also ich würde es noch eine Stufe tiefer legen und sagen, dass die Haupttrennungsfrage wirklich die ist, was die Kirche ist. Also ist die Kirche eine durch apostolische Sukzession weitergegebene feste Größe? Und wenn man organisatorisch aus der rausfällt, zum Beispiel wenn man austritt, ist man auch außerhalb der Kirche, ne? Oder ist die Kirche etwas, was sich im Glauben immer wieder neu aktualisiert und wo ich nicht unbedingt einen Amtsträger dafür brauche? Ich glaube, das ist tatsächlich die wichtigere trennende Frage, als es jetzt zum Beispiel die Marienverehrung wäre. Ja, da stimme ich zu.
Verständnis, das ist ja auch eine wichtige Sache, für mich jedenfalls. Ja, danke schön. Aber was ich noch sagen möchte, es ist tatsächlich so, dass man mit evangelischen Christen, also die Heilige Schrift, ich mache da ein Bibelgespräch mit einer im Altenheim, Lutherbibel, und da spüre ich, damit ist sie aufgewachsen. Und da sind die so, also die wirklich engagierten evangelischen Christen.
Ja.
Und das finde ich wirklich wunderbar. Und das finden, wir haben ja auch schon Bibelkreise so, aber in der Weise, dass sie doch sehr mit der Heiligen Schrift, oft mehr mit der Heiligen Schrift verbunden sind als wir Katholiken. Also das finde ich, da könnte man sich auch eine Scheibe abschneiden, muss ich sagen.
Da stimme ich Ihnen zu, ja.
Ja, danke schön. Danke Ihnen überhaupt.
Gerne.
Ja, tschüss.
Adieu. Ciao.
Ein Dank geht nach Ankum an Frau Fechler, die soeben angerufen hat. Und jetzt auch noch an alle Hörer nochmal die Einladung. Rufen Sie auch gerne an, stellen Sie Ihre Fragen zu diesem ökumenischen Thema, zu den Unterschieden zwischen den Konfessionen im Christentum, und zwar gerne unter der Rufnummer 089 517 008 008. Jetzt haben wir auch schon eine weitere Hörerin in der Leitung, und zwar aus Schwaben. Sie möchte gern anonym bleiben. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott miteinander. Ich komme aus einer evangelisch-orthodoxen Kirche. Und jetzt meine ich, also in der Bibel steht ja, wie die Christen zum ersten Mal Christen genannt worden sind. Auf die Frage von der einen Frau hin, ob Petrus oder die Kirche, Jesus die Kirche katholisch genannt hat. Er hat ja gar nicht genannt. Die Christen sind ja da in der Türkei oder wo Christen genannt worden, oder Syrien, ich weiß es nicht. Jedenfalls, katholisch ist ja irgendwann mal benutzt worden, das Wort, aber es ist ja die Urkirche, die bis zum und Katholiken bis jetzt weitergegangen ist, und die Protestanten haben sich ja abgetrennt und die Orthodoxen haben sich abgetrennt und die alle. Also das ist das eine. Und dann, ich habe eine Schulkameradin und die hat zu mir gesagt, du musst zu Jesus beten, die ist evangelisch und wirklich gläubig. Du musst zu Jesus beten, Maria kann dir nicht helfen, die ist ja gestorben, die ist in der Erde. Und eine andere Protestantin sagte zu mir, ihr Vater war Missionar, sagte zu mir, meine Mutter hat gesagt, wenn ich sterbe, bin ich sofort im Himmel. Also ich denke, ob das so ist, dass jeder oder viele halt so denken, irgendwie verschieden denken, ja. Das wollte ich nur sagen. Auf Wiederhören.
Ja, Pfarrer Tanner, was fällt Ihnen zu diesem Kommentar dieser anonymen Hörerin aus Schwaben ein?
Also mir fällt mal noch das eine an, das Johannes Harti schon erwähnt hat. Ein grundsätzlicher Unterschied besteht noch auch im Verständnis dessen, was Gemeinschaft der Heiligen bedeutet. Und zwar ist ein Verständnis, das mir in der Praxis dann mit vielen Menschen in den Gesprächen geholfen hat, dass die Gemeinschaft der Heiligen wird in der katholischen Kirche verstanden, dass alle, die Jesus Christus angenommen haben, in den Leib Christi integriert worden sind, dass die zu dieser Gemeinschaft dazugehören, auch wenn sie schon gestorben sind, weil Jesus stärker als der Tod ist, oder auch die, die noch im Momentzustand der Reinigung sich bedürfen, und so, dass wir durch Jesus Christus alle füreinander eintreten können. Und es gibt jetzt auch ein Verständnis von dem, dass die Gemeinschaft der Heiligen, das ist eher bei freikirchlichen, Teil bei evangelischen Gläubigen der Fall, dass wenn jemand stirbt, dass er jetzt tot ist und dass erst am Ende der Zeit bei der Wiederkunft Jesu Christi in Herrlichkeit, bei der Vollendung, sogenannten jüngsten Tag, die alle Verstorbenen aus den Gräbern erweckt werden und dann gerichtet werden. Und wenn man dieses Verständnis hat, dann sind jetzt natürlich alle Heiligen, Maria und so weiter, sind tot. Und das Missverständnis besteht dann darin, dass man meint, wenn wir katholische Gläubige Maria oder eine heilige Person um Fürbitte anrufen, dass wir dann eigentlich einen toten Geist rufen. Es gibt so tatsächlich in diesen Fragen, auch in manchen anderen Fragen, einfach grundsätzlich andere Verständnisse, und auf diesem bauen sich dann auch wieder Schlussfolgerungen auf. So, das ist mir gerade so bei dieser Person jetzt nochmal ganz kurz in den Sinn gekommen.
Und was ist dann aus katholischer Sicht das Problem, wenn jetzt zum Beispiel evangelische Christen sozusagen direkt an Gott ihr Gebet richten und jetzt nicht über Fürsprecher oder Fürsprecherinnen wie die heilige Jungfrau Maria ihre Bitten an Gott richten? Also unterm Strich kommt es ja auch bei Gott an. Und was ist dann aus katholischer Sicht hier der Mangel?
Also Zuerst möchte ich sagen, es ist überhaupt kein Mangel, sondern wir haben durch Jesus Christus direkten Zugang bekommen zum Herrn, zu Gott. Das ist die Gnade. Und die Gemeinschaft der Heiligen oder die Schwestern und Brüder, wir unterstützen einander. Wir ermutigen einander, wir beten füreinander, dass man sich ganz eigentlich dieser Gnade, dieser Jesu Christi öffnen können. Es ist eine Unterstützung und es ist ein Stück weit eben auch das Geheimnis der Kirche, ein Geheimnis des Leibes Christi auch, dass Jesus das Haupt über die Glieder und durch die Glieder handelt und wirkt. Und das ist so mehr das katholische Verständnis auch, dass man auch über Vorbild, das ist bei allen gleich, aber auch für die Fürsprache, das Gebet in bestimmten Anliegen, dass da die anderen uns auch, die bereits jetzt bei Gott sind, dass sie auch durch ihr Gebet uns auch unterstützen können.
Vielen Dank, Pfarrer Tanner. Jetzt haben wir Herrn Brummer aus München in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott beisammen, Brummer, wie Sie schon richtig gesagt haben. Und ein Teil meiner Bemerkung wurde ja vorher von Herrn Pfarrer Tanner schon beantwortet jetzt im Gespräch. Aber ich will das nochmal sagen, weil ich das also wirklich für sehr wichtig halte. Und zwar habe ich mal mit einem protestantischen Diakon gesprochen. Und da ging es dann auch darum, über die Fürbitte, also für die armen Seelen und so weiter. Und er hat dann gesagt, ja, Luther hat sich in folgender Weise ausgedrückt, also wenn jemand stirbt und bei der Beerdigung ein Vater unser für den Verstorbenen, das genügt, weil ja, wie der Herr Tanner vorher schon ganz richtig bemerkt hat, dass es für die Protestanten erst wieder am jüngsten Tage, also wieder ein Weiterleben gibt. Und vorher ist es so, Luther hat es ja so ausgedrückt, das war eine Woche bevor er also gestorben ist, und da hat er ein Kind in der Wiege gesehen und dann hat er gesagt, genauso wie dieses Kind in der Wiege schläft, so werden wir, wenn wir verstorben sind, auch schlafen, und wenn wir dann am jüngsten Tag, und mag das auch noch so lange dauern, aufwachen, dann kommt es uns vor, als wären wir nur also ein paar Stunden im Schlaf gewesen. So hat sich also Luther ausgedrückt. Und ich finde, und ich muss ganz offen sagen, mich berührt es sehr stark, dass mit dieser Aussage, mit dieser theologischen Aussage, Luther die Verstorbenen, die armen Seelen vollkommen abgetrennt hat von den Seelen oder von den Menschen, die noch leben. Weil es betet ja kein Mensch bei den Protestanten, die jetzt Luther ernst nehmen, und das wird ja auch heute noch so gesagt. Karl Barth, einer der wichtigsten Theologen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der hat gesagt, wer daran glaubt, dass die Seele unsterblich ist, das ist heidnisch. Also er hat es ausdrücklich explizit als heidnisch bezeichnet, wenn man glaubt, dass die Seele nach dem Tod weiterlebt. Und ich finde wirklich, das ist entsetzlich, und darum bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich katholisch bin, weil ich finde, die armen Seelen brauchen dringend unser Gebet.
Ja, vielen Dank, Herr Brummer. Dr. Hartl, was können Sie zu dieser doch sehr ernsten Frage sagen? Was für eine Antwort können Sie zu dieser ernsten Frage geben?
Zunächst ist es mir neu, dass es eine einheitliche Sicht von den Protestanten gibt, was das Schlafen im Grab betrifft. Also für mich, das Problem ist einfach, wir operieren damit mit der Zeit außerhalb der Zeit. Ja? Also wenn jemand gestorben ist, dann wo befindet er sich denn? Wo befindet sein Geist sich? Wo befindet seine Seele sich? Ich glaube, es ist überhaupt kein Widerspruch zwischen dem zu sagen, natürlich, wenn einer stirbt, kommt er unmittelbar in die Gerichtssituation. Jesus zum Schächer am Kreuz, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also offensichtlich hat der nicht ein paar hundert Jahre noch gewartet oder im Grab gelegen, sondern sofort, und gleichzeitig gibt es diesen Moment der Auferstehung der Toten. Jetzt, der Punkt ist auch, dass es eine Situation nach dem Tod gibt, der Reinigung. Also wir sprechen nicht von der Entscheidung, komme ich in den Himmel oder in die Hölle. In den Himmel kommen wir einzig und allein durch Jesus Christus, der das, was er im Kreuz gestorben ist, und wir das im Glauben annehmen. Das bringt einen in den Himmel. Aber gleichwohl spricht Paulus davon, dass das Werk eines jeden, also wie man weitergebaut hat, auf dem Fundament, das Jesus gelebt hat, wie man in seinem Leben weitergebaut hat, dass der Tag des Herrn das offenbaren wird, in einem Feuer, in einem Moment des Feuers. Und das ist eigentlich die biblische Belegstelle. Und das wäre das, worauf Katholiken ihre Annahme eines Fegefeuers gründen. Ich persönlich habe Mühe mit dieser bildhaften Ausschmückung. Die Kirche wird da auch immer zurückhaltender in der genauen grafischen Vorstellung, was für ein Fegefeuer. Manche stellen sich das ja vor wie eine Vorhölle oder sowas. Man muss ganz klar sagen, es geht darum, dass Menschen, die gerettet sind, die zu Jesus in den Himmel kommen, beim Anblick Jesu damit konfrontiert werden, dass in ihrem Leben noch nicht alles in den Himmel passt. Ja? Und dass es da eine schmerzhaft reinigende Umformung gibt, bis man hundertprozentig eintreten kann in den Himmel. Das wäre also meines Erachtens das, wie weit man biblisch und auch theologisch verantwortet gehen kann. Ich glaube, das ist eines der Dinge, wo häufig Protestanten gar nicht genau wissen, wovon sprechen jetzt Katholiken, und gleichzeitig bei manchen Katholiken auch so absurde Vorstellungen auch sind, wirklich wie eine Vorhölle, wo man praktisch irgendwelche Strafen absühnen muss. Jesus hat bezahlt für die Strafen der Sünde. Jesus hat die Sünde, das Sündenproblem des Menschen gelöst, und es wird dadurch für uns relevant, dass wir an Jesus glauben. Aber so verstanden ist es ganz klar, dass wenn ich vor dem Thron des Herrn stehe, werde ich konfrontiert mit den Früchten, die mein Leben hervorgebracht hat. Und das ist das, was Katholiken das Fegefeuer nennen.
Und wie kann solchen Seelen, solchen Menschen dann geholfen werden durch Gebet? Also wie rechtfertigt man, dass Gebet ihnen da helfen soll?
Also erstmal ist der biblische Beleg dazu im Wesentlichen einer aus dem Makkabäerbuch, wo für die Toten Opfer dargebracht wird. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum Gebet in so einer Situation nicht helfen sollte. Also Gott kann grundsätzlich Gebete erhören, aber ich muss auch sagen, dass das, wo es meine Fürbitlast in erster Linie hinzieht, ist für die Menschen, die jetzt auf der Erde sind und bei denen noch gar nicht klar ist, ob sie überhaupt jemals von Jesus hören. Für die schlägt mein Herz, und in der Mission und der Evangelisation ist mein Augenmerk, dass Menschen diesen Jesus hier auf der Erde kennenlernen. Das wäre für mich mal das zentralste Anliegen. Aber gleichwohl entspricht es, finde ich, einfach der Natur der Menschen und auch der pastoralen Situation, dass wenn Angehörige gestorben sind, natürlich sie zu Gott beten werden: Herr, bitte lass ihn nicht verloren gehen und hilf ihm auch weiterhin. Es wäre eigenartig, Menschen das verbieten zu wollen.
Und wie ist zu verstehen, dass einerseits der Glaube der Katholiken speziell auch ist, dass man dann durch ein Fegefeuer gereinigt werden kann und dann, wenn man in den Himmel passt, sozusagen, wie Sie es, um Ihre Worte zu verwenden, dass man dann eingeht in den Himmel einerseits, aber andererseits ja der jüngste Tag, das jüngste Gericht erwartet wird als Auferstehung der Leiber.
Also, ja, das ist einfach...
Ja.
Es gibt Zeit, nicht Zeit ist nicht eine Kategorie, der Gott unterworfen ist, ja? Also wie passt es zusammen, wenn ich heute sterbe und in den Himmel komme, bin ich außerhalb der Zeit, und gleichzeitig läuft die Zeit Achse, so unter Menschheitsgeschichte, läuft auf diesen Tag Omega zu, auf diesen jüngsten Tag, wo Jesus alles neu machen wird, aber Gott ist außerhalb der Zeit. Für Gott ist alles gleichzeitig. Und wenn ich sterbe und im Himmel bin, bin ich auch außerhalb der Zeit. Das ist ein bisschen schwer vorzustellen, aber so kann beides stimmen. So kann stimmen, dass mein Leib im Grab liegt und auf die Auferstehung des Fleisches wartet. Und gleichzeitig der Jesus zum Schächer sagen kann: Doch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich glaube nicht, dass er damit meint, deine Seele wird da ein paar tausend Jahre lang körperlos rumschweben im Himmel, bis du endlich deinen auferstandenen Leib wiederbekommst. Wir sprechen von zwei unterschiedlichen Zeiten. Im Himmel ist eine erfüllte Zeit, die nennt man auch Ewigkeit, wo man nicht mehr warten muss auf etwas, und in die Erdengeschichte läuft auf etwas hin, auf ein Ende hin.
Aber dann stellt sich doch die Frage, warum dann überhaupt die Erfüllung der Erdengeschichte notwendig ist, wenn im Himmel in der Ewigkeit schon eine erfüllte Zeit, eine Ewigkeit anbrechen kann. Ist dann die Auferstehung des Fleisches nicht obsolet, und welchen Sinn macht es denn, wenn man denkt, dass Milliarden von Menschen, also kritisch jetzt gefragt, Milliarden von Menschen, die jemals gelebt haben und vielleicht da eben auferstehen, dann auf der Erde sich sehr wenig Platz teilen müssten, weil bisher haben ja in diesen vielen Tausenden und Millionen Jahren schon Milliarden von Leute gelebt, viel mehr als wir jetzt mit unseren 7 Milliarden haben.
Sind es mehrere Fragen in einer? Also zunächst, warum gibt es überhaupt einen zeitlichen Ablauf? weil menschliche Entscheidung nur in der Kategorie Zeit denkbar ist. Das heißt, Entscheidung braucht Zeit, Entscheidung findet in der Zeit statt. Gott hat die Zeit bewusst erschaffen als einen Raum, in dem Menschen sich ihm nähern können. Im Himmel wird es diese Möglichkeit, in der Ewigkeit wird es diese Möglichkeit nicht mehr geben. Deswegen sind Himmel und Hölle ewig. Deswegen ist auch dort keine Entscheidung für oder gegen Gott mehr möglich. Der Glaube ist nur hier auf der Erde möglich. Also das zunächst hierzu. Das Zweite, die Auferstehung des Fleisches, heißt nicht notwendigerweise, dass wir unsere Ewigkeit hier auf der Erde verbringen werden. Der Herr wird einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Das heißt, es ist nicht einfach nur ätherisch. Irgendwo, wir kommen irgendwo auf die Wolken. Also es hat schon wirklich was mit der Umgestaltung dieser Erde zu tun. Aber ich denke, wir denken zu begrenzt, wenn wir jetzt ausrechnen, wie viel Quadratmeter dann auf jeden Menschen kommen. Da denke ich, hat der Herr noch ein bisschen mehr vor, was unter dieser Kategorie neuen Himmel, neue Erde zu verstehen ist.
Verstehe. Und Pfarrer Tanner, wir haben ja auch schon einige Unterschiede zwischen den Konfessionen heute behandelt. Wir haben ganz kurz angeschnitten auch die Sakramente. Aber jetzt mal ein bisschen hier noch zum Ende dieser Sendung hin in die Tiefe gegangen, weil die Sakramente ja doch sehr zentrale Bedeutung haben in den christlichen Konfessionen. Warum unterscheidet sich die Zahl so stark? Zum Beispiel bei den Katholiken gibt es ja 7 Sakramente, bei den Protestanten 3, beziehungsweise manchmal auch nur 2. Wie hat sich das entwickelt?
Die Zahl der Sakramente war von Anfang an nicht gegeben. Von Anfang an war klar, die beiden Grundsakramente, die Sakramente der Taufe und das Sakrament der Eucharistie, das sind die beiden Grundsakramente. Die anderen Sakramente haben sich im Verlauf der Zeit erst entwickelt. Und das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt jetzt auch, dass den Unterschied zwischen den einzelnen Kirchen, Konfessionen, Denominationen auch darstellt. Für die katholische Kirche und orthodoxe Kirchen und so weiter, da gibt es nicht nur die Bibel, sondern es gibt auch das sogenannte Lehramt, die Tradition. So ist auch die Bibel erst im Verlauf der Zeit, also ich meine das Neue Testament, festgelegt worden, welche Bücher jetzt zum Neuen Testament gehören. Und es ist so dieser Gedanke von diesen zwei Strängen, Gott führt, leitet die Kirche durch den Heiligen Geist, primär durch das Wort Gottes, aber auch durch den Geist, die Erfahrung Gottes, der in der kirchlichen Tradition, der in der kirchlichen Gemeinschaft lebendig ist. Und so sind dann mit der Zeit, hat sich dann die 7 Zahl der Sakramente in der katholischen Kirche so herauskristallisiert.
Und was macht ein Sakrament aus katholischer Sicht aus? Was sind da die Kriterien?
Einmal ein Sakrament aktualisiert die Gnade, das Erlösungsgeschehen Jesu Christi. Es gibt diesen Begriff ex opere operato, also aus dem bereits geschehenen Erlösung, das wird aktualisiert für eine Person in einer bestimmten Situation, wo sich diese Person befindet. Dann gehört zum Sakrament dazu ein äußeres Zeichen, diese Gnade Jesu Christi wird vermittelt durch ein äußeres Zeichen und durch ein Wort, das dieses Zeichen deutet. Das, so zum Beispiel bei der Taufe ist das äußere Zeichen das Wasser und das Wort, ich taufe dich, der Name, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese beiden Sachen, Wort und Zeichen, die gehören nach dem katholischen Verständnis zusammen.
Und warum ist dann die Fußwaschung, bei der ja auch der klare Auftrag Christi erging, kein Sakrament der Kirche geworden?
Das weiß ich auch nicht. Und je nachdem, wie die Situation sich entwickelt hat oder hätte entwickeln können, wäre vielleicht die Fußwaschung zu einem Sakrament geworden. Vielleicht hätte auch das ein Sakrament der Umkehr werden können, aber es hat sich nicht so entwickelt.
Verstehe. Vielen Dank dafür und die Sendezeit ist mit einem Blick auf die Uhr auch schon wieder kurz vor ihrem Ende. Und so danke ich allen Hörern zunächst ganz herzlich fürs Zuhören bei dieser Sendung, in der die Autoren der Lehrserie und des gleichnamigen Buches »Katholisch als Fremdsprache« einander verstehen, gemeinsam vorwärts gehen, Appetit auf mehr gemacht und unseren Hörern für Fragen parat gestanden haben. Beide Formate, also die Lehrserie und das Buch, können auf gebetshaus.org bezogen werden. Für den kostenfreien Bezug dieser Sendung steht Ihnen aber auch unser CD-Dienst ab Montag unter 08328 921 120 zur Verfügung. Und Sie können natürlich auch gerne auf unserer Webseite horeb.org diese Sendung als Podcast herunterladen. Last but not least geht ein ganz herzlicher Dank an Dr. Johannes Hartl und Pfarrer Leo Tanner, dass Sie sich Zeit für diese Sendung genommen haben. Vielen Dank und ein herzliches Vergelt's Gott.
Sehr gern.
Gerne geschehen.
Abschließend bitte ich Sie, Pfarrer Tanner, noch um die Spendung des priesterlichen Segens. Und damit verabschiedet sich von Ihnen allen Ihr Leon Wichler und ich wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten Freitagnachmittag.
Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du durch Jesus Christus den Heiligen Geist gesandt hast, den Geist der Einheit, den Geist der Wahrheit und den Geist der Liebe. Und ich bitte dich jetzt, sende diesen Geist aus über uns, über alle Christen der verschiedenen Kirchen und Denominationen. Sende deinen Segen aus über uns alle und lass uns immer mehr in diesem Geist einander als Schwestern und Brüder lieben und schätzen und im Blick auf Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser, in der Einheit zusammenwachsen. Und so segne euch und alle, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.